Ich stand mit Vater auf unserem Balkon in Kuskalisse. Über uns der Silbermond, rund und so groß, dass er den nach Disteln riechenden Nachthimmel ganz ausfüllte. »Wie weit entfernt ist der Mond?« fragte ich Vater. »Nah«, sagte er, »sehr nah. Aber in Mardin ist er noch näher. Dort gibt es eine Straße zum Mond. Ich nehme dich bald einmal mit nach Mardin.« Vater und ich fanden in einem Stauraum unserer Wohnung in Kuskalisse ein Motorboot und eine Harpune. »Habe ich alles besorgt«, sagte Vater. »Das ist eine Pistole für unter Wasser. Damit bist du ausgestattet wie James Bond.« »Warum fahren wir nie mit dem Motorboot raus?«, fragte ich. »Muss geflickt werden«, sagte Vater. »Für den Fall der Fälle weißt du jetzt, wo du alles findest.« Ich sah Vater und mich auf Mission. Wir unter Wasser im Kampf gegen Bösewichte. Wir tauchten nicht, kämpften zunächst auch nicht gegen Staatsfeinde und Weltzerstörer. Die Harpune kam niemals zum Einsatz. Wir gingen zusammen ins Wasser und schwammen aufs offene Meer hinaus. Auf einem Boot in der Nähe hörte jemand die Single einer der vielen neuen Stars des in jener Zeit aufkommenden Türkpops, den Hit »Seki Zombies for Puro«, in dem sich die Sängerin auf der Fähre um 8.15 Uhr Hals über Kopf in einen atemberaubend gut aussehenden Mann verguckt, der schön sei wie ihr Vater und in den sie sich sofort verliebte, wie es einst bei ihren Eltern passiert war. Das Lied handelt von der Sehnsucht nach einer Liebe, die so groß ist, dass sie als Legende und Epos weitergetragen wird. Nur weil sich jemand in einem Boot entschieden hatte, dieses Lied zu hören, vielleicht auch zufällig, denn er lief in jenem Sommer auf allen Radiosendern, kann ich heute dieses gemeinsame Schwimmen mit Vater zeitlich einordnen. Es handelte sich um den Sommerhit des Jahres 1994. Wir waren beide gute Schwimmer, mittlerweile auch ich, der ich, einige Wochen nachdem ich mich nicht getraut hatte zu springen, doch die Prüfung bestanden hatte und weiter im Schwimmverein geblieben war. Vater und ich hatten keine Angst davor, weit hinaus zu schwimmen. Die Burg auf offenem Meer, die Mädchenburg genannt wurde und, wie es heißt, entweder die Festung des ersten Königs von Kleinarmenien, Levon, oder eines byzantinischen Admirals namens Evstasios gewesen war, sah gar nicht so groß aus, weil sich kaum schätzen ließ, wie weit sie in Wirklichkeit vom Strand entfernt war und wie riesig die Fenster eigentlich waren, die vom Strand aus nur daumengroß schienen. Vater und ich schwammen nicht bis zur Burg, das galt als einfältig und gewagt. Wir bewegten uns nur so weit raus ins Gewässer, dass wir dem Lärm der Badenden nicht mehr ausgeliefert waren. Vater fragte, ob ich das Lied mochte. Ich bejahte. Und er sagte, dass ihm das Lied und das Auftreten der selbstbewussten jungen Sängerin Jonja Evzimik auch gefielen. In einem dieser Sommer in Kuskalisse begleitete ich zusammen mit meinem Vater eine Gruppe Touristen zur Mädchenburg. Hierfür organisierte Vater Bootstouren vom Festland aus. Zusammen mit zwei Touristen setzten wir uns in ein Ruderboot und ein älterer Mann, der vermutlich viel älter aussah, als er war, betätigte die Paddel. Wir schauten uns gemeinsam die Festung an, die ich aus der Ferne deutlich spektakulärer fand als vor Ort. Innerhalb der Mauern war alles überwuchert von Gräsern. Die Gemächer und Verließe, die ich fantasiert hatte, wichen einem ungepflegten Garten mit Sträuchern, die überall in der Region wuchsen und für die es sich kaum lohnte, übers Meer zu paddeln. Jahre später fand man dort Knochen. Da fuhren wir aber schon lange nicht mehr nach Kuskalisse, weil der Ort gestorben war wie ein Lebewesen. Die wenigen sterblichen Reste bieten einem keine gemeinsame Zeit mehr, so schwer es auch fällt, sich von ihnen zu trennen. Jedenfalls ließ sich, angeblich, nicht herausfinden, was das für Knochen waren, auf die man während Restaurationsarbeiten an der Festung gestoßen war. Erst hieß es, dass ein Serienkiller vor etwa 45 Jahren dort Leichen begraben hätte. Dann meldeten sich Forscher, die sagten, die Gebrechlichkeit der Knochen und andere Indizien wiesen darauf hin, dass sie mindestens 100 Jahre alt waren, womöglich noch viel älter. Plötzlich fielen einer Forscherin die angeschnittenen Zähne in einigen Kiefern auf und diese ließen sie vermuten, es handle sich um die Skelette der Maya. Solche Methoden der Gebissverzierung kenne man hauptsächlich von dort. In Anatolien hätte es bisher jedenfalls keine Beispiele dafür gegeben. Einige Zeitungen feierten diesen Befund als Autoritätsgewinn gegenüber Kolumbus. Die Maya hätten Anatolien entdeckt, bevor die Santa Maria vor den Bahamas den Anker ausgeworfen hatte. Andere sprachen davon, dass an einigen Fingerknöcheln Ringe von christlichen Heiligen saßen, was darauf hindeutete, dass das Christen in einem Massengrab waren. Schließlich hatte die Presse wohl das Interesse an den 22 Skeletten verloren, denn mehr Artikel, die das Mysterium endlich auflösen würden, fand ich nicht. Als Vater und ich etwa 8 Jahre vor der Entdeckung jener Knochen über das verwucherte Innere der Festung spazierten, ahnten wir nicht, dass wir uns auf verscharrten Leichen bewegten. Von einem Mauerturm aus sahen wir die Sonnenschirme am Strand von Kyskalissi wie kleine bunte Punkte leuchten. Dahinter die weißen Häuser, hinter denen sich wiederum der Taurus wie ein graugrüner Waldschrat von enormer Größe erhob. »Welche Seite magst du lieber?«, fragte ich meinen Vater. »Das Land oder die Burg?« »Ich schaue lieber aufs Land«, sagte er. »Und du?« »Ich auch.« Schließlich stiegen wir wieder ins Ruderboot und derselbe alte, wahrscheinlich gar nicht so alte, Mann ruderte uns zurück zum Festland. Wir befanden uns etwa auf halber Strecke. Dort, stellte ich mir vor, war das Wasser am tiefsten. Fische, groß wie Häuser, bewohnten den Meeresboden. Ich streckte den Arm ins Wasser und berührte die kleinen blauen Wellen. »Na, Yunus, traust du dich, ins Wasser zu springen?«, fragte Vater. An seinem Grinsen erkannte ich, dass es keineswegs eine Erlaubnis war. Er spaßte mal wieder mit mir. Ich sagte »Klar« und sprang. Vor lauter Euphorie hatte ich vergessen, das T-Shirt auszuziehen oder die Kappe abzunehmen, die mir meine Mutter aufgesetzt hatte. Das Boot schwankte leicht. Mein Vater stieß einen Schreckensschrei aus. Ich schwamm los, in Richtung Küste. Ich hatte nicht die Absicht gehabt, meinem Vater oder den Touristen oder mir selbst etwas zu beweisen. Das Wasser hatte mich angezogen, mich gerufen, und in mir war etwas passiert. Ich war im Wasser und ich war frei. Von hier aus wirkte das Ruderboot übermäßig groß, und meine Arme kamen mir wie die Knöchel eines kleinen Tieres vor. Ich war winzig im Schoß dieses Meeres, das 3 Kontinente verband, verschwindend klein. Aber dieses Gefühl der Winzigkeit war nicht schlecht. Im Gegenteil, es war, als könnte ich mich plötzlich verorten, als wäre endlich mein Verhältnis zu allen Dingen geklärt. Ich tauchte ab, und dass ich dabei meine Kappe vom Kopf löste und verloren ging, störte mich nicht. Ich schwamm nicht die ganze Strecke zurück an den Strand. Nach einer Weile kehrte ich um, wo mich die Touristen aufs Boot zogen. In den Augen meines Vaters sah ich, dass er abwog, ob er mich wütend auf Arabisch verfluchen sollte oder ob er mich für meinen Mut loben durfte. Ich setzte meine nasse Kappe auf, die einer der Touristen aus dem Meer gefischt hatte, und lächelte ihn an. Ich sagte, »Ich trage das Meer in meinem Namen.« Die Touristen lachten. Mein Vater schüttelte einen Augenblick den Kopf, sagte, »Jag mir nie wieder so eine Angst ein«, und lächelte mir dann zu, während sich, so stelle ich es mir zumindest vor, unser Ruderboot der Küste näherte. Mutter sagt, an dem Tag, an dem ich nicht gesprungen sei, habe mein Vater erzählt, er sei stolz auf mich gewesen. Ich hätte in der vorbereitenden Unterrichtsstunde gefehlt und sei trotzdem zur Prüfung gegangen. Dass ich entschieden hätte, nicht zu springen, weil ich noch nicht so weit gewesen sei, hätte ihn beeindruckt. Wie käme ich dazu, zu denken, dass er mich jemals als mutlos und feige bezeichnen würde? Sie fragt, bist du sicher, dass er so etwas zu dir gesagt hat? Nein, sicher bin ich mir nicht. Die Bilder, die ich sehe, sind meine. Die Worte, die er sprach, kamen aus mir. Je tiefer ich eintauche, desto unergründlicher werden die Erinnerungen an Baba. Und doch, in diesem Wasser aus Erinnerungen und Erfindungen berühren mich Strömungen, deren Temperaturen ich jetzt spüre. Mutter zeigt mir ein Bild aus einem Sommer, den wir nicht in Kyskalissi verbracht hatten. Das muss 2 Jahre nach dem Sommer 1996 gewesen sein. 2 Jahre nach jenem Juli also, in dem meine Mutter ein Flugzeug und ein Ärzteteam organisierte, um ihren Mann aus der Klinik in Mersin zurück nach Deutschland zu überführen. Denn 1997, also 1 Jahr danach, waren wir noch einmal in Kyskalissi. Aber es sei dort kaum auszuhalten gewesen, erzählte sie einmal. Sie habe sich dort allein als Frau nicht mehr wohlgefühlt. Die Freier, die am Hotel Karikos herumlungerten, seien ihr bedrohlicher vorgekommen als in den Jahren zuvor. Und sie hätte mehr denn je Angst um mich gehabt, der ich getrieben gewesen sei und, wie sie meinte, mit 14 Jahren für einen Jungen in einem vulnerablen Alter. Auf dem Bild bin ich zu sehen, auf einem Bett liegend in einem Zimmer mit Steinboden. Ich erinnere mich an jenes Haus. Es war in einer Urlaubsanlage am Mittelmeer. Meine Mutter hatte uns über die Frau ihres Bruders, die bei den staatlichen Wasserwerken arbeitete, für deren Mitarbeiter die Anlage gedacht war, eingemietet. Auch Großvater Sinan und Tante Sema waren gekommen, sowie der Bruder meiner Mutter mit seiner Familie und ihren beiden Kindern. Ich erinnere mich, wie ich die Cumhuriyet las und dass es als Beilage dieser Zeitung ein ganzes Buch gab, ein Büchlein. Weiße Nächte von Dostojewski. Während also meine Familie den Tag am Strand der Ferienanlage verbrachte, blieb ich im Schatten zurück und las zum ersten Mal Dostojewski. Jene Geschichte über zwei Menschen, die sich in der Nacht treffen, der einsame Träumer und die Liebende, und sich von ihren Leben erzählen. Meine Mutter rief mich zu sich. Meine Tante lobte das Eis am Strand, schwärmte von der Farbe des Meeres, behauptete, dass dort junge Frauen in meinem Alter herumlaufen würden. Alles versuche, um mich aus dem Schatten dieser Wohnung mit dem hellen Steinfußboden zu bewegen. In ihrer Vogelsprache, so nannten sie ihre geschwisterliche Geheimsprache mit all den Zischlauten, diskutierten meine Mutter und Tante Sema darüber, was mit mir los sei und was es zu tun galt, um mich vor einer Depression zu bewahren. Das erschloss ich mir aus wenigen Worten, die ich ihrem Zwitschern entnahm, das ich sonst kaum verstand. Ich lag auf jenem Bett mit dem schmalen Buch auf der Brust und rief ihnen zu, dass es das Beste sei, mich in Ruhe zu lassen. Ich sei weder depressiv, noch stimme sonst etwas nicht mit mir. Ich fände es lediglich langweilig, den ganzen Tag am Strand zu hocken und unter der Sonne bekloppt zu werden. Lieber wolle ich lesen und Musik hören. Mutter kam daraufhin mit ihrem schwarzen Fotoapparat ins Zimmer, den ihr mein Vater einmal geschenkt hatte, stellte sich vor das Bett und fragte, ob sie mich fotografieren dürfe, um mir später zu zeigen, wie ich hier rumliegen würde. Ich fragte, wieso es eigentlich allen so schwer falle, mich in Ruhe zu lassen. Auf dem Bild trage ich ein lilafarbenes, ärmelloses Sommerhemd und die dazugehörigen Shorts, was in der Kombination wohl meine Schlafsachen in jenem Sommer waren. Meine Haut glänzt leicht. Die Augen sind abweisend, nicht nur, dass ich nicht lächle. Ein Lächeln in diesem Gesicht, auf diesem Foto, kann ich mir kaum vorstellen. Da ist eine Ernsthaftigkeit in meinen Zügen, die nicht zur Jugend der faltenlos glänzenden Haut passt. Die Lider sind schwer, die Tränensäcke leicht angeschwollen. »Warum hast du dieses Foto gemacht?«, frage ich Mutter. »Ich wollte es dir zeigen damals«, antwortet sie. »Ich wollte, dass du selbst siehst, wie lethargisch du daliegst. Es ist nicht zu übersehen«, sage ich. »Vielleicht war ich unglücklich verliebt oder hatte zu viel traurige Rockmusik der 90er Jahre gehört. Immerhin wollte ich indessen selbst Musiker werden. Oder mir ging meine Familie auf die Nerven. Oder es gab tausend andere Gründe. Jedenfalls war mein Vater in jenem Sommer nicht bei uns. Er reiste nicht später an, organisierte keine Bootstour mit Touristen. Er lag bewegungslos in Hannover in einem Bett eines Pflegeheims, das meine Mutter für ihn gefunden hatte. In einem stillen Raum, in dem nur das Surren der Ernährungsmaschine zu hören war, die regelmäßig braune Flüssigkeit in die Magensonde presste, während er, da er seinen Kopf nicht bewegen konnte, die Decke anstarrte. Sein Sommer, sein Winter, alle seine Tage, die weiße Decke. Etwa 3000 Kilometer entfernt saß meine Mutter mit ihrer Schwester und ihrem Vater im Schatten eines Sonnenschirms oder des Pavillons der Urlaubsanlage und versuchte zu verstehen, was es hieß, dass das Leben weiterging, und lobte als Übung die Speisen des Restaurants der Anlage, in dem türkische Hausmannskost serviert wurde, was meine Mutter tatsächlich einmal am liebsten gegessen hatte, die ihr im Augenblick aber völlig egal war, während ihr Sohn, während also ich etwa 500 Meter entfernt, allein in einem Raum Dostojewski las, oder wie mein Vater, an den ich in jenem Augenblick aber gar nicht dachte, bewegungslos, genauso wie er, eine mehr oder weniger weiße Decke anstarrte. Schau, hier ist die Tischkante, sagte Mutter. Wir berichten über unseren gemeinsamen Patienten, der vom 27.07.1996 bis zum 6.08.1996 in stationärer neurochirurgischer Behandlung war. Der Patient befand sich im Urlaub in der Türkei. Dort wurde er bewusstlos. Unter dem Verdacht einer intrazerebralen Blutung erfolgte die Einlieferung in ein örtliches Krankenhaus. Dort führten die Kollegen die notfallmäßige Intubation des Patienten durch. Er wurde dann am 27.07.1996 in unsere Klinik verlegt. Der Patient ist sediert, intubiert, beatmet, komatös. Aus Sicht der Neurochirurgie sind keine Maßnahmen erforderlich. Eine Verbesserung des klinischen Zustandes ist bisher nicht eingetreten und dürfte angesichts des nach wie vor bestehenden tiefen Mittelhirnsyndroms recht unwahrscheinlich sein, sodass die weitere Prognose sicherlich als eher ungünstig zu betrachten ist. Versuche, den Patienten von der Beatmungsmaschine zu entwöhnen, scheiterten bisher, da er nicht ausreichend triggerte. Der Patient ist zum aktuellen Zeitpunkt und für einen nicht absehbaren Zeitraum, jedoch mindestens 12 Wochen, intensivpflegebedürftig, wobei die Pflege rund um die Uhr, also 24 Stunden, zu erfolgen hat. Wir bedanken uns für die rasche Übernahme und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Universitätsprofessor Dr. Med Aylin Jefer, Direktorin der Klinik, Dr. Med J. Basarov, Oberarzt, Dr. Med Düsing, Assistenzarzt. Aman hieß, es gibt Schlimmeres als den Tod. Aman Yavrum hieß, dein Vater ist nicht in dieses Land, in diese Stadt gekommen, dein Vater ist nicht, damit du dein Leben wegwirfst. Aman hieß, das Leben ist kostbar und zerbrechlich zugleich. Was ist schon ein Menschenleben? Eine falsche Bewegung, ein Unglück, ein Zufall und alles ist vorbei. Schau, hier ist die Tischkante, sagte Mutter und riss die Augen weit auf, mit denen sie mächtig, aber auch fast panisch unter ihrem Stirnbein grünbraun zu mir starrte. Sie sagte, hier ist der Abgrund. Wenn du dich auf dem Tisch bewegst, bist du sicher. Wenn du dich an der Kante bewegst, kannst du fallen. Aman Yavrum. Beweg dich nicht an der Kante, bleib immer auf dem Tisch. Komm nicht mal in die Nähe der Kante, noch nicht einmal in die Nähe der Nähe. Dafür ist dein Vater nicht, dafür bin ich. Aman Yavrum. Aman, Aman, Aman. Bleib auf dem Tisch, auf dem Küchentisch. Aman. Aman Yavrum, sagt Mutter auch jetzt. Am Esstisch im Wohnzimmer geraten wir in eine der vielen Diskussionen über mein Leben. Meine Mutter ist erschüttert. Ein Freund von mir hat von seinem Vater einen Mercedes geschenkt bekommen und ich lache darüber. Warum willst du kein gutes Leben? Fragt sie, beinahe verletzt. Obwohl es natürlich besser gewesen wäre, gab sie zu, wenn er ihn sich selbst gekauft hätte. Ich antworte, ein teurer, glänzender Neuwagen ist für mich keine Erfüllung. Sie macht sich selbst Vorwürfe. Sie sei nicht in der Lage gewesen, mir ein gutes Leben vorzuleben. Deshalb hätte ich kein Gespür dafür. Ihre Schuld sei das, allein ihre und nicht meine. Du kannst meine Einstellungen, die dir nicht gefallen, nicht auf deinen Scheitern reduzieren, rufe ich. Der Mensch ist das, was man aus ihm macht, entgegnet meine Mutter ruhig, aber bitter. Er macht doch selbst etwas aus sich. Ich bin nicht nur das Produkt deiner Erziehung. Nein, sagt sie, du bist das Produkt meiner Erziehung und der Umstände. Und die waren nun einmal so, wie sie waren. Und dann habe ich den Impuls, den Esstisch umzuwerfen, mit den Porzellanschalen, in denen Ingwer mit Honig, den sie selbst anrührt, leuchtet, grüne und schwarze Oliven, die sie eigenhändig einlegt, Erdbeermarmelade selbstgemacht, all das auf dem Teppich zu verteilen und noch einmal gegen den verfluchten Tisch zu treten und aus vollem Hals zu brüllen, ich bin niemandes Produkt, nicht deines, nicht das meines Vaters und auch nicht das der gottverdammten, tausendfach verfickten, wie du sie nennst, Umstände. Wenn ich unter vollem Einsatz meiner schauspielerischen Fähigkeiten ihre Fürsorge oder Ängste überzeichne, kippt es auch ins Lustige. Aman, 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 rufe ich in den Raum, hüpfe dabei auf meinem Stuhl auf und ab, bis endlich auch Mutter lachen muss und sagt, hör auf, das ist nicht witzig.
Fast jedes Thema hat das Potenzial, solch einen Streit zu entfachen. Liebe, Beziehungen, Arbeit, Geld, Lebensort und Lebensraum, Politik, die Geschichte der Türkei. Warum können wir nicht in Ruhe über diese Dinge sprechen? Frage ich sie. Denn ich will nicht mehr, dass es kippt, mich nicht mehr dem Strudel hingeben, wie ich es während meiner Jugend getan habe. Früher ließest du gar nicht mit dir reden, sagte sie. Da war gleich so ein Feuer in deinen Augen. Man hätte schnell ein Foto machen müssen oder dir einen Spiegel vorhalten sollen, damit du das mal siehst. Das tut mir leid, sage ich. Es muss dir nicht leid tun, sagt sie. Es geht nicht um mich. Aman yavrum, nimm keine Drogen. Der Weg von Hasch zu Heroin ist ein Katzensprung, sagte sie in meiner Jugend. Sie stand im Rahmen der Tür meines Zimmers und verlangte die Wahrheit. Ich solle sie nicht anlügen, nichts sei schlimmer als das. Nicht einmal der Umstand, dass ich Drogen nehmen würde. Hätte ich Marihuana konsumiert oder nicht? Sie habe da einen Verdacht, aber wolle es von mir hören. Ich sagte, ich wolle darüber jetzt nicht reden, später. Und ich machte einen Termin bei der Drogenberatung, schleppte meine Mutter dorthin, in der Hoffnung, sie wissenschaftlich zu überzeugen, dass Marihuana vollkommen unschädlich, ja vielmehr gesund und zu befürworten sei. Und neben einem täglichen Apfel, einem Bund Karotten, eine Nahrungsergänzung mit dem zusätzlichen Vorteil, einen kleinen, unschädlichen Rausch herbeizuführen. Ich zog Vaters schwarzes Kordjackett an, das mir zu groß war, weil mein Vater von der Arbeit auf Schiffen, in Fabriken und auf dem Bau breitere Schultern als ich hatte und im letzten Abschnitt seines nicht gelähmten Lebens auch dicker gewesen war als ich, der ich dünn war, fast hager. Ich zog das Jackett über einen Kapuzenpullover und krempelte die Ärmel hoch. Damals trugen viele, auch Vince und ich, weite Klamotten. Ich setzte noch Vaters Schiebermütze aus Leder auf, gegen die meine Mutter weniger einzuwenden hatte. Wir nahmen die Linie 3 zum Hauptbahnhof, stiegen dort um und fuhren in eine Gegend, in die wir selten kamen. Ich hatte einen Stadtplan dabei, auf dem ich markiert hatte, wo sich diese Drogenberatungsstelle befand. Wir liefen quer über eine ehemalige Fabrikanlage. Die großen Gebäude waren aus Backstein, hohe dunkle Fenster, Kopfsteinpflaster auf dem Innenhof. Mir fiel auf, ich war hier doch schon einmal gewesen, mit Vince und Giri auf einer Party. Man musste dafür gebückt durch eine kleine Tür klettern und Gänge entlanglaufen und Treppen auf- und absteigen, die letztendlich in den Tanzraum führten. Das Fabrikgelände war groß. Vor einem Gebäude standen müde und mitgenommen aussehende Menschen. Einige hatten Bierflaschen in der Hand. Zwei Männer starrten uns an wie Fremdkörper, die nicht hierher passten und ihre Ruhe bedrohten. »Wo hast du mich nur hingebracht?« sagte meine Mutter. »Wir müssten gleich da sein«, flüsterte ich. Endlich sah ich das Schild. Drogenberatung. Auch meine Mutter sah es und sagte, »Oh Gott, so weit sei es gekommen«, obwohl sie wusste, wohin wir gingen. Ich sagte, während wir jenem Backsteinhaus entgegenschritten, dessen Tür von einem Ziegelstein offen gehalten wurde, dass es nicht so weit gekommen sei, dass diese Einrichtung nun einmal so heiße, weil sich Drogenabhängige dorthin wenden, um einen Ausweg aus ihrer Lage zu finden, was auf uns gar nicht zutreffe. Denn wir seien ja nur hier, weil sie, meine Mutter, mir und meinem Wissen nicht vertraue und deshalb unbedingt von offizieller Stelle hören müsse, wie gesund Cannabis sei. »Aman, yavrum, aman«, sagte meine Mutter dazu nur. »Und? Was haben sie dir für einen Unsinn in den Kopf gesetzt?« In der Drogenberatung nahm uns ein Mann in seinen 40ern in Empfang, der nur wenige Jahre jünger war als meine Mutter, aber aus einer anderen Welt kam. Er trug Ohrringe, sein Jackett war ihm zu groß, genauso wie mir meins. Allerdings war ich mir sicher, dass seines ihm gehörte und nicht einem Vater, der seit 2 Jahren bewegungslos dalag. Er hatte schwarze Augenringe, seine Haut war bleich und wirkte ungesund, als hätte sie nie richtig Sonne abbekommen. Der Raum, in dem er uns empfing, hatte keine Fenster. Ich spürte, wie meine Mutter zu mir herüberschielte, mit einem Blick, der sagte, auch das bleibt mir nicht erspart. Wir setzten uns auf die beiden Sessel vor dem Tisch mit unzähligen Leporellos, die Hinweise zum Drogenausstieg, der Suizidvorbeugung und Ähnliches bereithielten. Ich überlegte, ob ich den Flyer zur Selbstmordprävention nicht einstecken sollte, ließ es aber sein. »Was kann ich für Sie tun?« fragte der Mann, der vor uns die Beine übergeschlagen hatte. Die schmutzigen Turnschuhe baumelten in Mutters Sichtfeld, und ich hielt kurz die Luft an. So durfte dieser Mann doch nicht vor meiner Mutter sitzen. Ich sagte, »Könnten Sie bitte meine Mutter darüber aufklären, dass es vollkommen unbedenklich ist, Cannabis zu konsumieren? Mir glaubt sie das nicht.« Der Mann räusperte sich. So könne er das leider nicht bestätigen. Ich versuchte ihm mit meinem Blick zu verstehen zu geben, dass er einen Fehler beging. Der Mann sagte, Cannabis könne, je nach Veranlagung, durchaus zu Depressionen führen oder sie verstärken. In einigen Fällen werde es zur Einstiegsdroge, auch wenn das mitnichten zwangsweise so sein müsse. Aber es verändere nun einmal Strukturen im Gehirn, und wir könnten nicht genau sagen, ob das einen nachteiligen Einfluss auf die gesundheitliche Verfassung eines Menschen hätte. Meine Schultern sackten ein. Ich sah im Augenwinkel meine Mutter nicken. Die Schlacht war verloren. Der Mann fügte noch hinzu, dass Cannabis in Deutschland illegal sei und deshalb meistens nicht in der Reinform verkauft werde, sondern gestreckt mit anderen Mitteln, die giftig sein könnten. Mutter bedankte sich bei dem Mann ausdrücklich für seine Kompetenz. Ich bedankte mich aus Höflichkeit für die Zeit, die er sich für uns genommen hatte, und dann verließen wir die Fabrikanlage wieder. Auf dem Weg hinaus fing Mutter schon an, mir vorzuhalten, dass ich nicht auf sie hören würde, sondern die Bestätigung anderer brauchte. Warum sei das nur so? Weshalb erreichten mich ihre Worte nicht? Auch noch mich nicht, wie schon zuvor meinen Vater nicht, der jetzt vielleicht noch gesund sein würde, wenn er auf sie gehört, auf seinen Blutzuckerspiegel geachtet, nicht in der prallen Höllen-Juli-Sonne ohne Kopfbedeckung herumgelaufen wäre, die schon Barbarossa vor fast 1000 Jahren auf den Kopf geschlagen sein musste. Sei das ihr Schicksal? Auch Tante Sema hätte nie auf sie gehört und arbeite deshalb jetzt, nach dem Studium der Biologie an einer Elite-Universität, als Flugbegleiterin bei Turkish Airlines. Hallo? Ob ich höre, was sie sage? Ja, ja. Hör bitte auf. Ich lief vorweg, mit den Händen tief in den Taschen des Jacketts meines Vaters, mit gesenktem Kopf, weil mir peinlich war, wie meine Mutter mich zurechtwies vor den Drogenabhängigen, die, wie ich jetzt erkannte, am Fixpunkt standen und von denen ich glaubte, dass sie über mich lachten. Endlich erreichten wir das Tor der verlassenen Fabrikanlage und traten auf die Straße.